Das ist das erste Après-Ski-Special von den Olympischen Spielen in Bormio. Grüß euch miteinander. Es ist vollbracht. Der Franjo von Alme gewinnt als fünfter Schweizer Abfahrtsgold bei den Olympischen Spielen. Nach dem Bernhard Lussi 1972, im Pirmin Zurbriggen 1988, im Didier Defago 2010 und im Beat Feuz 2022. Und darum ist es passend, dass ich den ersten Schweizer Abfahrts-Olympiasieger bei mir habe. Grüße Bernhard Russi.
Ich träume immer noch von dem Rennen. Es war ein Wahnsinnsrennen gewesen. Eines der grössten, die ich je gesehen habe.
Und ich wollte dich gerade mit dem stellen schicken. Ich würde behaupten, das ist die wertvollste Abfahrts-Goldmedaille in der Geschichte von Olympia, die der Franjo von Almen hier herausgefahren hat. Weil auf dieser Stelvio in Bormio, ich behaupte, es hat noch nie eine schwierigere Abfahrt gegeben bei Olympischen Spielen.
Mit gewissen Abstrichen, ja. Würde ich schon sagen, weil man kennt ja die Bormio, die Stelvio-Piste, wie die ist, vor allem wie sie alle war im
Altjahrswoche.
Darf ich vielleicht schon ein bisschen sagen, sie ist zu Recht ein bisschen braver gewesen als sonst. Also auch wegen der Grundpräparation.
Nicht ganz so easy, oder? Das bessere Licht, oder?
Das bessere Licht, ganz klar. Das hat natürlich viel gebracht. Das haben wir auch gewusst. Und darum ist es gut. Aber ich finde auch, die Dramaturgie von dem Rennen ist gewaltig gewesen. Also es ist sensationell gewesen, da dabei sein, ganz nah dabei gewesen und gesehen, wie das ganze Zeug entstanden ist.
Der Franjo von Almen mit der Startnummer 8. Gefahren unmittelbar nach dem Top-Favoriten Marco Odermatt. Er nimmt den Marco Odermatt 7 Zehntel ab. Tomé Paris als dritte eine halbe Sekunde zurück. Ich habe das Gefühl, du kannst die Stelvio nicht besser fahren, als er von Almen das heute gemacht hat.
Ja, ich glaube, er hat das jetzt heute, ich will nicht das Wort brauchen, ausgereizt. Ich glaube, dass das sicher die beste Fahrt war bis heute von Franjo von Almen, obwohl er je gezeigt hat. Und nicht, weil er der Schnellste war, sondern die Art und Weise, wie er es gefahren ist. Ich habe in meiner Kolumne geschrieben, das war sein Reifetest heute. Er ist heute ein ganz anderer Franjo von Almen geworden aufzumal oder gewesen, gegenüber dem, was wir sonst immer gesehen haben. Wenn der Franjo unterwegs war, hast du immer sind immer wieder so ein paar Szenen gekommen, die ihm nicht gut getan haben.
Also er hat eigentlich, abgesehen von seinem Sieg in Tramontana bei der Abfahrt, in dieser laufenden Saison keine Abfahrt ins Ziel gebracht, ohne groben Fehler.
Ja, das ist das eine, dass er sie nicht runtergebracht hat, aber selbst als er Weltmeister geworden ist vor einem Jahr, ist es nicht so wohl gewesen an gewissen Stellen, oder? Das ist wirklich auf dem letzten Zack ist noch aufgegangen. Und das habe ich heute nie das Gefühl gehabt. Es ist von Anfang weg unter Kontrolle gewesen. Und für mich ist das Bild des Tages ist der Sprung am St. Pietro. Ich meine, wie der in dieser Luft draussen gegangen ist und man hat das Gefühl gehabt, dem spielt das überhaupt keine Rolle, wenn der da noch einmal 100 Meter weiter runterfliegt. Er bleibt einfach so stehen in dieser Luft und lacht und hat den Plausch dran. Das war mein Gefühl gewesen, das ich bekommen habe.
Jetzt sagen natürlich die Italiener, ja Moment, oder? Die Top-Leistung vom Von Almen, aber unser Franzoni und der Tomé Paris, die haben das schlechtere Licht gehabt.
Da müssen wir noch eins ganz genau. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass oftmals dann das Licht abgelöscht hat. Aber es ist ein bisschen weiter hinten gekommen. Ich glaube, dass der Kasse und der Schieber die nicht mehr die besten Verhältnisse gehabt haben. Und da hat man halt.
Tomé Paris hat schon ziemlich dunkel gehabt, der Franzoni auch.
Ja, Franzoni. Weiß es nicht, weniger, aber ich meine, es ist ja schwierig, man sieht ja das nur, das Licht ist nicht immer so, wie wir das empfindet unten im Zielraum, oder? Das ist klar, und ich habe die Wolken schon gesehen, ich habe fast gebetet, dass sie nicht reinkommt, weil das wäre dann schon gewesen, wenn sie dann irgendwie einmal beim 6 oder beim 5 oder dort dann gekommen wäre. Man hat ja gesehen, was passiert, es ist dann einfach so, wenn die Wolken wirklich, und das ist das, was ich immer wieder sage, mit dem müssen wir aber leben, das ist unser Sport, dann haben wir gerade einen Sekundenunterschied, nur wegen dem Licht.
Es gibt aus Schweizer Sicht einen, der sehr enttäuscht war nach dieser Abfahrt, Marco Odermatt. Es ist absolut nachvollziehbar.
Der
in diesem Winter am meisten Weltcup-Abfahrten gewonnen hat. 3 an der Zahl. Jetzt verpasst er die Bronzemedaille um 2 Zehntel. Und er hat dann zu mir gesagt, ich habe eigentlich, als ich die Ziellinie traversiert habe, ich gedacht, wow, das ist jetzt richtig gut gewesen, oder? Und dann hat er schon gesehen, ich bin nur 5 Hundertstel hinter dem Alexi Mone, ist wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so gut gewesen. Er hat sich aber nicht können erklären, warum nicht? Was nicht gepasst hat? Mhm. Hast du eine Erklärung?
Aufgrund von seiner Erfahrung, nein, überhaupt nicht. Ich habe mir auch Mühe genommen, die heute Nachmittag noch einmal 2-3 Mal anzuschauen. Und es gibt jetzt nie irgendetwas. Und ich muss sagen, hey, da ist es passiert. Das hat ja er eben auch gesagt. Ich glaube, es ist überall, in jedem Sektor, ist halt vielleicht ein Zehntel da und ein Zehntel dort gewesen. Was eigentlich viel verrückter ist, gut, er kommt ins Ziel mit diesen 500stel
vor dem Monat, ja.
Was er aber nicht hätte können wissen in dem Moment, dass der Monet im unteren Teil extrem schnell war und am Odi dort unten eigentlich Zeit abgenommen hat. Also darum hätte er das noch gar nicht können einschätzen. Umso schlimmer. Und das muss man sich jetzt einfach vorstellen. Der weltbeste Skifahrer oder vielleicht sogar auch Abfahrer im Moment ist der Marco Odermatt. Und jetzt kommt direkt nach ihm der Franjo von Almen, der 7 Zehntel schneller fährt. Das ist ein Hammer. Mhm. Das musst du zuerst einmal verdauen. Und das ist viel grösser zu verdauen gewesen, als dass der Paris jetzt noch vor ihn hineingefahren ist und er die Bronzemedaille nicht gemacht hat. Ich glaube, das ist schlimm gewesen. Ich bin dort genau in der Mitte gestanden und ich muss ehrlich sagen.
Du hast dir nicht getraut, ihn anzusprechen, meinte
ich,
oder?
Ich habe also, nicht getraut. Ich meine, ich bin dort in der Mitte gewesen, in dem Mannschaftsraum. Auf der linken Seite auf dem Thron da oben hockt der Franjo von Almen als neuer Olympiasieger. Und 5 Meter rechts auf der anderen Seite hockt der Marco auf einer Harasse.
Mhm. Und völlig niedergeschlagen.
Ja, yes. Also, Molin ist ruhig. Also, ich meine, er hat jetzt da nicht weiss Gott was gemacht, sondern ist einfach, man hat gemerkt, der braucht jetzt seine Zeit. Ich habe wirklich eine halbe Stunde, habe ich mich nicht getraut, zu ihm zu gehen. Hast du nachher können machen und das war ja der richtige Moment gewesen. Und ich glaube, das ist schon richtig. Das müssen wir einfach wahrnehmen, das müssen wir akzeptieren. Ich habe ihm gesagt, Marco, du hast heute überhaupt nichts verloren. Du hast nichts verloren da. Du hast zwar nicht gewonnen, aber verloren hast du nichts. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ausspruch auch für die nächsten Rennen, die kommen.
Eben. Er ist ja Olympiasieger geworden in Peking, nicht in der Abfahrt, aber im Riesenslalom. Den Titel, den hat er. Und jetzt kommen noch ganz sicher 2 Rennen, 2 Chancen, Super-G und Riesenslalom. Und es wird ja bei ihm darüber diskutiert, Start in dieser Teamkombination, die zuerst mal bei Olympischen Spielen ist, ja oder nein. Ich habe mit dir im letzten Podcast vor Olympia darüber geredet. Du hast dir gesagt, du würdest es an seiner Stelle, würdest das eher weglassen, würdest dich auf Super-G und auf Riesenslalom konzentrieren.
Ja, das war ein Moment, wo ich 100% sicher war, dass der Marco der Olympiasieg in der Abfahrt holt. Jetzt ist es anders, da hat man auch dort, wo ich war, habe ich ihn auf das schnell angesprochen und er hat gesagt, mal wahrscheinlich fahre ich das schon. Und ich finde es eben richtig. Weisst, jetzt sind wir in einer anderen Situation. Jetzt muss er wieder das Vertrauen zurückholen. Und egal, was für eine Medaille, wenn es eine Medaille gibt, die Chancen sind ja sicher gross, das tut einem gut. Er ist dann wieder in einer anderen Welt. Und es fällt wieder von vorne an und so weiter. Also ich glaube schon, dass es okay ist, wenn er die Kombi fährt.
Und es ist schon absolut okay, wenn er in dieser Teamkombination wirklich startet, dass er das zusammen mit dem Loic Meijer macht, einem Slalom-Weltmeister. Weil ich habe jetzt heute natürlich ein paar gehört, die gesagt haben, ja, aber jetzt ist er von Almen so souverän Olympiasieger geworden, ist letztes Jahr in Saalbach in dieser Teamkombination mit dem Meijer zusammen Weltmeister geworden. Jetzt müssen wir doch eigentlich von Almen wieder der Meijer an die Seite geben.
Das ist gekupft weggesprungen. Also, da muss ich jetzt sagen, da bin ich froh, dass ich diese Entscheidung nicht muss fällen. Ich finde, dass die Mannschaftsleitung gut dran tut, wenn sie mit den Fahrern reden tun. Mhm. Ich würde sie alle an den Tisch anhocken und sagen, wie machen wir's?
Mhm. Nein, ich glaube, der Tom Stauffer hat sich eben schon entschieden, wie er es macht, und ich finde es gut. Er geht nach den WCSL-Punkten. Und dort ist in der Abfahrt, ist der Marco Odermatt Nummer 1. Im Slalom ist es der Loic Meijer. Also liegt es doch auf der Hand, dass die 2 zusammentust. Und ich glaube, das ist schon das, was der Grossteil von der Skischweiz sehen will, der Odermatt mit dem Meijer zusammen. dann ist Franjo von Almentagi Neve schon eine super Paarung.
Das ist absolut eine super Paarung. Und du sagst, also, wir wissen ja nicht, ob der Neve dann auf einmal schneller ist als der Meier im Slalom. Aber ist ja, eines Tages ist das eben auch möglich.
Und gerade auf dem relativ flachen Hang,
ja.
Wo sie ist, oder?
Ja.
Der Neve hat eine super Speed. Also, solchem Terrain.
Hey, wir können uns von schreiben. Wir können ja glücklich sein, dass wir solche zwei Teams haben, oder? Also, dass wir wirklich, da können wir gehen als Favoriten in dem Mannschaftswettkampf. Das wissen wir.
Mhm. Weißt du, bei der WM in Saalbach haben wir einen Dreifachsieg gefeiert. Wir haben ja den Alex Simone, der wahrscheinlich mit dem Daniel Juhl zusammenfahren will. Und dann der Stefan Rogentin mit dem Matthias Sitten. Also, das sind alles schlagkräftige Paarungen.
Ja, ja. Und es kann viel passieren. He? Wir gehen immer davon aus, dass im Slalom immer alles klappt, aber es ist natürlich eine heikle Disziplin.
Lass uns gleich noch ein bisschen über Alex Simone reden. Du hast ihn vorhin schon angesprochen, oder?
Ja.
500stel hinter Marco Odermatt. Er hat ja letztes Jahr hier die Abfahrt in Bormio gewonnen. Man hat ihn darum auch gesetzt. Er hat nicht die Qualifikation müssen, obwohl dass er in diesem Winter kein Podest im Weltcup einfahren konnte. Und mir hat er in den Trainings hat er mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich glaube, das wäre auch heute in diesem Rennen, wäre das richtig eine gute Geschichte geworden mit ihm, wenn er nicht bei der ersten zu der zweiten Zwischenzeit fast 15 Lopen Hemmetsberger verliert.
Ja, aber es ist etwas passiert und das habe ich eben nicht gesehen. In seiner Fahrt habe ich nichts können sehen. Ich habe ihn auf das angesprochen und gesagt, hat er probiert, auf ihn etwas zu erklären, hat dann aber abgebrochen, das bringt dann eben auch nichts, oder? Und auf jeden Fall ist da oben irgendetwas passiert, was ich im Moment auch noch nicht kenne.
Aber du kannst jetzt nicht sagen, aufgrund vom Gespräch, das du mit ihm geführt hast, was genau passiert ist.
Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Weißt, es sind keine tiefen Gespräche. Es ist ja dort dann auch ein bisschen darum gegangen. Auch ihn hätte man müssen trösten, oder? Ich meine, es darf man nicht vergessen, es sind fantastische Leistungen, grossartige Leistungen. Und vierte, fünfte, hey, Olympische Spiel, das ist grossartig. Gerade auf einer so einer Piste, wie du schon gesagt hast, wo wirklich alles erfordert, dass man dann, und dann ist man einfach enttäuscht. Da kannst du mir sagen, was man will. Es ist nicht das Weltcuprennen, wo du halt einfach vierte, fünfte bist, sondern du stehst neben dem Treppli, oder?
Mhm. Wir hören es da, unweit von hier, kommen Geräusche, Partygeräusche aus dem Schweizer Mannschaftshotel raus.
Mhm.
Da geht die Post ab, das ist ja klar. Das alles andere wäre nicht normal. Also, ich gehe davon aus, du hast dann zumal die Olympiasieg vor 54 Jahren auch richtig heftig gefeiert.
Hey, das ist dann schon eine andere Welt gewesen als im wörtlichen Sinne von Welt. Erstens sind wir in Japan gewesen. Es ist jetzt nicht gerade Österreich, Schweiz oder Italien oder Deutschland oder Frankreich. Es ist an einem anderen Ort gewesen. Und dazu muss man einen kurzen Rückblick. Die Abfahrt ist ja eigentlich vom Olympischen Komitee nicht gerade willkommen gewesen, oder? Also, die Abfahrt ist so ein bisschen etwas Schräges neben draussen gewesen. Und die haben uns wollen. Wir hatten die Siegerehrung.
Die Abfahrt nicht willkommen gewesen.
Ja, weil der Schrand, wie der Karl Schranz dort disqualifiziert worden ist. Amateurstatut. Die haben gesagt, ihr Skifahrer sind alles zusammen, sind Profi, ihr sind keine richtigen Amateure mehr. Das ist eine riesen Diskussion gewesen. Was auch immer. Auf jeden Fall haben sie wollen, die Medaillenzeremonie, Medaillenübergabe an einem anderen Ort bei der Bobbahn machen. Am Abend irgendwie um 5 Uhr, dann sind wir dort angegangen und dann sind 25 Leute dort gestanden, eine Musikkapelle, ganz eine offizielle, der Mark Hodler als Präsident selbstverständlich, und ich habe dann realisiert, was da abgeht. Da bin ich zum Mark Hodler gegangen und gesagt, Mark, ich übernehme die Medaille da nicht.
Aha.
Ich will die Medaille da nicht nehmen.
Ja.
Und dann hat er es fertiggebracht, dass die Zeremonie abgesagt worden ist, auf den nächsten Tag. Den nächsten Tag ist es dann wunderschön, nach dem ersten Drittel von, glaube Tschechoslowakei gegen Schweden im Eishockey-Stadion ist dann die Medaillenübergabe gewesen. Das ist dann herrlich gewesen. Oftmals hatte ich einen freien Abend gehabt. Und es ist nichts passiert. Also, mein Vater ist in einem Hotel gewesen, da bin ich ihn besuchen. Als ich aber dort reingekommen bin, habe ich gemerkt, dass die mit ihm Sack getrunken haben, die haben sich gar nicht um mich interessiert, sondern er ist viel der interessantere Person gewesen. Und ich bin dann mit Andreas Sprecher, sind wir dann in den Ausgang gegangen, wir zu zweit, ganz allein in den Ausgang gegangen, und ich habe ihn dort gelernt, Bier trinken. hat vorher nie ein Bier getrunken.
Du hast den Sörensprecher gelernt.
Ja, genau. Okay. Vorher nie ein Bier getrunken gehabt.
Ja. Spannend.
Ist lang gegangen, ja.
Ich hätte nicht geglaubt.
Ja, ich
Sörensprecher ist ja einer der begnadetsten Josser, oder? Und ich habe gemeint, dass er...
Ja, Karten haben wir keine Business gehabt. Aber es war halt ganz eine andere Zeit, ist klar. Umso verrückter ist natürlich dann losgegangen, wo wir zurück in die Schweiz gekommen sind. Aber dann nicht eigentlich nur dank mir, sondern halt, dort hat wirklich der Schiedstock gekalbert.
Ein Teamkollege von dir ist in diesem Sapporo im Knast gelandet. Roland Colombin.
Er ist heute noch da gewesen, übrigens. Ja.
Okay.
Ja. Ja, er hat dann, wir haben uns dann getrennt, wir sind nicht als Mannschaft gefeiert und wenn ich mit dem Söri in Ausgang gegangen bin, ist er mit den Eishockeyspielern, die haben auch nicht ein glückliches Dasein gehabt in Sapporo, wenn ich mich mal erinnere, und dort haben sie dann gewaltig über die Schnur gehauen.
Und darum sind sie im
Endeffekt anscheinend ein bisschen zu weit gegangen, ja.
Wenn du gerade Roland Colombin heute gesehen hast, er hat ja die Krebsdiagnose gehabt, was mir schon in einem Podcast vor etwa 3 Wochen darüber geredet, aber da hast du nur telefonisch Kontakt gehabt mit ihm, wo er dir hat Wein in die Garage gestellt, ohne dass er ist läuten. Heute hast du ihn wieder gesehen. Wie geht's ihm?
Er sagt, es geht ihm gut. Er muss immer wieder unter Kontrolle und hat immer wieder, wieder irgendwie eine Behandlung. Es ist schwer, herauszufinden, wie es ihm wirklich gut geht.
Mhm. Von außen her gesehen. Wo jammert?
Nein, er jammert nicht. Von außen her gesehen geht es ihm gut.
Das nächste, für mich, echte Highlight bei diesen Olympischen Spielen wird nach der Teamkombination der Super-G sein. Und es hat ja letzte Woche diesbezüglich schon grosse Diskussionen gegeben, vor allem im österreichischen Lager. Der Marco Schwarz, der den Super-G in Livigno, der Weltcup-Super-G gewonnen hat, hat immer wieder angekündigt, dass er hier die Abfahrtstrainings fahren will, im Hinblick auf den Olympiasuppe. Und plötzlich hat es dann geheissen, der Marco Schwarz fährt jetzt die Trainings gleich nicht. Und zwar darum, seine Teamleitung hat offensichtlich eine Regel nicht gekannt. Der Marco Schwarz hat zwar die richtigen Fisspunkte für eine Abfahrt an den Start zu gehen, aber weil er 2 Jahre keine Abfahrt mehr gefahren ist, darf er hier nicht starten. Und der österreichische Teamchef, der Marco Schwarz, hat dann gesagt, ja, er hätte das nicht auf dem Radar gehabt, hat das zugegeben, aber das sei ja jetzt gar nicht so schlimm, weil der Marco Schwarz könne in Österreich viel besser Super-G trainieren als hier bei diesem Kuddelwetter.
Ja, da hat er sich gut rausgeschnurrt.
Nicht so schlecht gewesen, muss
man sagen. Da hat er sich gut rausgeschnurrt. Ja. Ich meine, das ist eine Regel, die man kennt. Das sind, glaube ich, damit nicht behaftet, das sind, glaube ich, 80 Punkte.
Im Speed, oder? Im Speed. Glaub,
und das ist vor allem eingeführt worden als Sicherheit. Also, du musst ein gewisses Level zeigen und das kannst du mit den Fisspunkten holen. Jetzt, wenn du die Fisspunkte halt zwar hast, aber selber nicht mehr praktiziert hast, dann heisst es einfach, du bist keine Abfahrten mehr gefahren in der letzten. Aber das ist nicht neu. Also, Gottverdammt, darf man nicht das Theater machen. Ob das eine richtige Regel ist, sei ja noch dahingestellt.
Aber oder?
Man könnte ja sagen, der Marco Schwarz kann ja auf jeder Piste jederzeit runterfahren, der fährt besser als einer, der 80 Punkte hat. Das ist mir schon klar. Aber, also, das ist überhaupt keine Ausrede. Es gibt hier da halt auch bei denen Offiziellen gibt es halt Momente, wo sie halt ihre Fehler machen, dann müssen wir auch dazu stehen. Ich finde es schade. Ich finde es schade für ihn.
Mhm. Und dürfen wir nicht vergessen, er ist im Dezember 2023 hier in der Abfahrt, hat er einen Kreuzbandriss erlitten.
Ja, genau.
Seitdem nie mehr auf der Stelvio gewesen. Und jetzt ist doch das ein Nachteil, wenn der in dem Super-G, vor dem Super-G nicht mehr auf die Strecke geht.
Ja, also... Wie gross der Nachteil ist, doch, ich gebe dir recht, ich muss dir ja recht geben, weil du tust dich, erstens, die Piste verändert sich ja auch, allein schon die Struktur der Piste, die ganzen Wellen, es ist zwar immer noch etwa das Gleiche, der Super-G hat dann auch eine andere Kurssetzung, aber auf dieser Abfahrt wird es relativ viel sehr Ähnliches haben, die wir in der Abfahrt schon haben, im Super-G. Weil du gehst dann über den San Pietro, da kannst du im Pietro in dem Steilhang kannst du nicht nur Kurven machen, du musst einfach gerade runter, drunter über das Flache auch. Das sind alles so Sektoren, wo halt im Super-G drin sind. Und mental, wenn du natürlich weißt, hey, die anderen sind da schon 3-4 Mal oben abgekrachert, inklusive Teamwettkampf, weiss Gott, das fühlst du dich schon ein bisschen benachteiligt.
Wie schnell gehst du heute im Nachtleben von Borbio?
Ich habe noch nichts Mittag gehabt, ich habe noch nichts Nachtessen. Also zuerst etwas Nachtessen und dann glaube ich 1, 2, 3 Bier.
Also gestern hast du nicht mehr gegessen gehabt als heute und hast mehr als 3 Bier getrunken.
Nein.
Doch.
Nein. Also, du bist aufpassen. Das.
Ich habe jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bernhard Russi ist im Nachtleben von Bormio steiler gegangen als der Beach Müller. Und du weißt, das heisst etwas.
Aber ich glaube, das ist nur bald einmal möglich. Oder? Der Peach ist ein seriöser, der immer ein Vorbild war für uns. Er ist früh ins Bett gegangen. Mhm. Er war nie im Ausgang.
Er und hat sein Zimmer immer super aufgeräumt gehabt, oder? Diesbezüglich ein Vorbild gewesen.
Also, die mit Peach im Zimmer waren, die haben es nicht einfach gehabt. Sagen wir es mal eins so.
Wie lange bleibst du noch da?
Ich habe es gesehen.
Okay.
Ich habe ja immer gesagt, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Es ist ja wunderschön. Ich finde es fantastisch, dass ich es live gesehen habe. Aber ich habe keine Ruhe. Also, ich glaube, niemand ist da ruhig, wenn er da irgendwie auch auf dem, selbst wenn du in dem Mannschaftsraum inne bist, da wird gefunkt, da wird diskutiert, da konzentriert man sich eigentlich weniger auf die Fahrt, die jetzt gerade stattfindet, sondern das, was vorher und das, was nachher kommt. Ich glaube, ich genieße es, alles, was jetzt noch kommt, daheim besser, mit dem Kästchen in der Hand und hin und her zappen. Auch damit ich andere Disziplinen kann verfolgen.
Ist klar. Oder du als grosser Freund vom Einschnelllauf.
Der fantastische Einschnelllauf, hast du das gesehen? Nein, 3000 Meter.
Ich bin wirklich heute fokussiert auf die Madonna.
Ich glaube, Giovanna hat sie geheissen. Lolo Brigida. Fantastisch. Ich weiss nicht, ob sie Favoritin war. Ich glaube nicht. Aber das ist die erste Goldmedaille für
nicht
Italien.
Holländisch und Favoritinnen und Favoriten im Einschnelllauf sind ja immer Holländer. Also muss es eine Überraschung sein, oder?
Ja, die sind dabei gewesen. Sie sind auch dabei gewesen, die Holländerinnen sind auch dabei gewesen, habe ich auch gesehen. Mhm. Aber nicht auf dem Podest.
Es ist ja schon in der ersten Trainingswoche, haben ja schon viele wieder gejammert, ja, viel zu wenig Spirit, Olympic Spirit, ganz schlechtes Ambiente. Wie hast du jetzt das wahrgenommen?
Also heute war eine fantastische Stimmung da gewesen. Dank der Schweizer, das muss ich sagen. Ich meine, ich habe das Gefühl, die Schweizer haben ein Heimspiel gehabt heute. Es war unglaublich. Ja. Fantastische Stimmung während dem Rennen, aber auch nach dem Rennen noch. Ich weiss nicht, ob sie schon alle heim sind, das weiss ich nicht, aber das war fantastisch. Mir fehlt ein bisschen die Liebe zu dieser Veranstaltung. Ich meine, klar, Medaillenzeremonie ist gerade anschliessend in dem Zielraum inne gsi. Die Athleten haben zwar gegen die Tribüne geschaut, wo 2500 Plätze sind, aber die grosse Meute ist oben hinten am Hang gsi und die haben nur den Rücken von den Athleten gesehen. Die haben dann gemerkt, dass da hinten die Post abgeht und haben sich 2-3 Mal gekehrt während dieser Zeremonie, was ich gut gefunden habe. Ich habe mich einfach gefragt, warum hat man nicht das Gleiche gemacht wie an der Weltmeisterschaft, dass man in dieser wunderschönen Altstadt um Kielen herum ist ja dort eine Bühne. Es ist ja eine Bühne. Man hat dort leicht können nur einmal ein riesen Fest machen. Wenn man bedenkt, dass das grösste Fest von einem Wettkampf immer Siegerehrung ist, also Kitzbühel beweist ja das. Das ist ja unglaublich, was dort stattfindet.
Und darum, ich sehe das genau so und ich sage, es ist nicht olympiawürdig, die Siegeszeremonie. Unmittelbar nach dem Rennen.
Ich würde es so sagen. Für die Fahrer ist das kein Problem, oder?
Sie sind sogar dankbar.
Du, wenn einer drei Medaillen gewinnt und dreimal irgendwie über das sich ergehen muss. Jetzt haben sie einen freien Abend, sonst hätten sie jetzt um die Zeit, um 7 oder um 8, hätten sie dann die Siegerehrung, müssen noch einmal angehen. Aber Es ist, man könnte auch zwischendrin schnell ein bisschen runterfahren. Man kann realisieren, was ist passiert. Wie wichtig ist das alles? Zusammen, da kommt wieder der nächste Schub, wenn man dann wirklich die Siegerehrung hat. Also ich finde es, wenn man mich fragt, ich finde es besser, dass das später in einem ganz anderen Ort und einer schönen Ambiance, mit einer schönen Kulisse, dass man es dann dort noch eine Stunde führt.
Genau, das wäre würdevoll.
Ja, dann machen wir das so das nächste Mal.
Ich würd vorschlagen, oder?
Ich weiss nicht, ob wir das noch ändern können bis am Dienstag. Bis am Montag, Entschuldigung.
Ich sehe schwarz.
Keine Chance.
Vor allem jetzt, wo du heimgehst, oder? Wenn du jetzt da wärst, dann könntest du also noch irgendetwas bewegen, oder? Es würde da wirklich, die Stimmung würde nochmal gegen oben gehen, wenn du nicht mehr da bist.
Ja, das bemerkt, da habe ich auch ein bisschen Angst auf das.
Gut, Bernhard. Ich wünsche dir eine gute Heimreise.
Danke. Und ich noch viel Spass da.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir
die Sammlung hat angefangen. Die Sammlung geht jetzt weiter. Medaillensammlung geht jetzt weiter. Jetzt können wir auch erzählen.
Ja, eigentlich bin ich mir sicher, dass das Mannenteam 7 Medaillen wird holen hier. Aber da haben wir ja schon das letzte Mal drüber geredet.
Aber
sind wir uns nicht ganz einig. Also, daheim. Genießt jetzt weiterhin. Hopp Schweiz. Ade miteinander.